Bist du bereit, 10 Tage tief in die Divamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts.
Die andere Idee, die sich bei diesem Thema für mich immer wieder zeigt, ist die des Respekts und der Achtung vor dem, was ich tue. Auch ich tue mich wahnsinnig schwer damit, wenn ich Bier-Yoga oder Ziegen-Yoga oder jetzt ganz neu Welpen-Yoga lese und denke, was hat das überhaupt noch mit Yoga zu tun, und wird dann dort in diesem Moment ein kulturelles Gut auf irgendeine Weise verschandelt. Willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich mich einem Thema widmen, was gerade in der letzten Zeit in der Yoga-Szene und in der Yoga-Community häufig diskutiert wird. Manchmal auch ziemlich hitzig. Und zwar geht es um das Thema kulturelle Aneignung. Dürfen wir, darf ich, überhaupt Yoga unterrichten? Darf ich etwas weitergeben, was nicht direkt aus meiner eigenen Kultur stammt? Zum Beispiel ist eine Frage, die man sich stellen könnte. Vorweg möchte ich sagen, dass ich in diesem Podcast natürlich einfach mal meine eigenen Gedanken zu diesem Thema teile. Ich möchte keine endgültigen Antworten geben, und manchmal kann ich auch gar keine Antworten geben. Denn ich bin kein Experte auf dem Gebiet der historischen, genauen Entwicklung. Gleichzeitig halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir uns als Yoga-Lehrende genau damit auseinandersetzen. Und auch wenn wir nicht selber immer alles wissen, dass wir dann doch versuchen, uns Unterstützung und Support zu holen. Und während ich diese Aufnahme hier gerade mache und diese Folge aufnehme, bin ich gerade schon dabei, im deutschsprachigen Raum ExpertInnen zu finden, die sich vor allem auf einer wissenschaftlichen Ebene damit auseinandersetzen, wie kam Yoga überhaupt zu uns, wie hat sich der Yoga im heutigen Indien entwickelt, welche Vermischungen gab es da, auch mit anderen philosophischen Systemen, mit anderen religiösen Systemen, was hat es mit den Besatzungsmächten auf sich, die das heutige Indien besetzt hatten, und was hat das damit zu tun, dass ich heute Yoga unterrichten kann? Und so weiter und so weiter. Und neben diesen wissenschaftlichen Aspekten gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Ebenen, nämlich eine emotionale Ebene vielleicht oder auch eine sehr individuelle und persönliche Ebene. Kurz vor dieser Aufnahme habe ich einfach mal geschaut, was bedeutet kulturelle Aneignung überhaupt? Denn ich hatte manchmal den Eindruck in letzter Zeit, dass in WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen oder wo auch immer in Gesprächen tatsächlich in Person dieser Begriff so schlagwortartig benutzt worden ist oder auch auf Social Media. Und dass es vor allem sehr, sehr häufig, so war zumindest mein Eindruck, immer als etwas Negatives benutzt wird. Zu sagen, oh, das ist kulturelle Aneignung. Auf Wikipedia, das natürlich nicht eine super, super verlässliche Quelle ist, aber doch eine Quelle, die aus vielen anderen Quellen gespeist wird, steht sinngemäß, dass der Begriff kulturelle Aneignung im deutschen wissenschaftlichen Sprachraum zumindest erst einmal neutral eingesetzt wird. Das heißt, dass er weder etwas Positives noch etwas Negatives beschreibt, sondern dass es eher darum geht, einen Zustand zu beschreiben, wo Kulturen, mindestens zwei, irgendwie zusammengekommen sind und in irgendeiner Art und Weise kulturelle Methoden, kulturelle Ideen, kulturelle Konzepte, Riten, Ansichtsweisen, Gestaltungsmöglichkeiten, Kostüme und so weiter, alle möglichen verschiedenen Dinge, die wir zur Kultur zählen könnten, Kunst und so weiter, sich in irgendeiner Weise beeinflusst haben. Und dass das auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen immer geschieht und auch schon immer geschah. Die Frage, die sich dann also stellt, ist, wenn es um das Thema Yoga geht und der Zustand, dass ich als Person ohne indischen Background heute Yoga unterrichte, wie kam der Yoga überhaupt zu mir und obliegt es mir, dieses Wissen um Yoga jetzt weiterzugeben? Und darf ich dafür dann vor allem Geld nehmen, was ich glaube, immer nochmal ein zusätzlicher und anderer Aspekt ist? Auf jeden Fall fand ich schon allein diese kleine Mini-Recherche, dass das Wort eigentlich eine neutrale Bedeutung hat, wahnsinnig wertvoll. Denn als Beispiele, die dort in einem verlinkten Artikel genannt worden sind, gab es natürlich dann die Idee, dass das zum einen auch eine kulturelle Wertschätzung sein kann. Davon würde man sprechen, wenn das eher einen positiven Background hat. Wenn ich also etwas weitergebe, weil es mir wirklich am Herzen liegt, weil ich gerne möchte, dass andere Menschen auch davon erfahren sollten und ich das aus einem großen Respekt und mit großer Achtung vor der ursprünglichen Kultur tue. Oder ist es wirklich ein dominantes Aneignen, weil ich zu einer Gruppe gehöre, die andere unterdrücken oder unterdrückt haben, wie es zum Beispiel im Fall der Besatzung des heutigen Indiens war, und deswegen Kultur an mich gerissen habe und sie mir unter den Nagel gerissen habe und vielleicht jetzt auch noch so tue, als wäre sie meine eigene und ich sie deswegen weitergebe. Als anderes Extrembeispiel. Und dann gibt es zwischen diesen großen Extremen, zwischen diesem dominanten Aneignen und der Wertschätzung natürlich noch ganz viele Abstufungen. Was können wir jetzt als Yoga-Lehrende und auch als Yoga-Lernende machen? Dürfen wir weiter Mantras singen, die dem Hinduismus zugeordnet sind, obwohl ich vielleicht selber einen christlichen Background habe? Diese Frage wird oft diskutiert und ich habe auch schon häufig mit Yoga-Lehrenden darüber gesprochen und für mich selber immer wieder hinterfragt, wenn ich jetzt eine Yogastunde unterrichte, nur als Beispiel, und jetzt plötzlich christliche Mantras, auch wenn sie dort vielleicht Mantras genannt werden, vielleicht aber auch nicht, singen würde, wäre das nicht noch ein kritischerer Moment, wenn ich eine Kulturidee nehme, eine philosophische Idee nehme, die des Yoga, und sie dann mit einem anderen kulturellen oder sogar religiösen Background vermische, mit dem sie eigentlich ursprünglich gar nichts zu tun hatte, müssten wir das nicht noch kritischer bewerten. Wie ich anfangs schon sagte, ich bin hier nicht dafür da, eindeutige Antworten zu geben, sondern eher Fragen an uns alle als Impulse zu stellen, damit wir gemeinsam darüber nachdenken könnten. Denn ich glaube, das, was mir manchmal in den Diskussionen darüber fehlt, ist, dass wir uns zum einen vielleicht eingestehen, dass uns Wissen fehlt, dass uns auch Expertenwissen hier und dort fehlt, dass vielleicht unsere Emotionen zu sehr in den Vordergrund rücken, wenn wir argumentieren, oder auch unsere Ängste vielleicht vor dem, was wir selber machen, wenn wir uns hinterfragen. Und manchmal würde ich mir sehr wünschen, wenn wir alle gemeinsam offener herangehen an die Sache. Das heißt, alle möglichen Dinge mit einbeziehen und in unsere Betrachtungsweise mit reinholen. Und das wiederum sehe ich persönlich als eine sehr wichtige Yoga-Praxis, dass wir offen geistig sind und gerade in herausfordernden Momenten auch offen geistig bleiben dürfen. Die andere Idee, die sich bei diesem Thema für mich immer wieder zeigt, ist die des Respekts und der Achtung vor dem, was ich tue. Auch ich tue mich wahnsinnig schwer damit, wenn ich Bier-Yoga oder Ziegen-Yoga oder jetzt ganz neu Welpen-Yoga lese und denke, was hat das überhaupt noch mit Yoga zu tun, und wird dann dort in diesem Moment ein kulturelles Gut auf irgendeine Weise verschandelt. Auf der anderen Seite, wer bin ich zu urteilen darüber, ob das wirklich passiert und ob nicht vielleicht jemand, der umgeben von Ziegen in einem Ziegenstall eine Yoga-Übung macht, vielleicht doch auch einen Erleuchtungsmoment haben kann? Und ist das dann nicht vielleicht die eigentliche Idee des Yoga? Inwiefern ist Yoga überhaupt Kulturgut? War es das schon immer? Ist es das eher heute wieder geworden? War Yoga vielleicht eigentlich, und so weiß man es aus heutigem historischen Verständnis, sowieso nur einer kleinen Gruppe entweder zugänglich oder hat sich vielleicht auch nur eine kleine Gruppe dafür interessiert, weil die Ideen der Yogis, vor allem der Nath-Yogis und der späteren Hatha-Yogis, manchmal entgegen den religiösen Bestrebungen anderer Gruppen standen? Und was bedeutete es, dass der Yoga dann in den geografischen Westen von Indien aus gesehen gelangt ist, durch viele indische Menschen hierher gebracht worden ist und dann im Gegenzug später wieder populärer auch im heutigen Indien geworden ist? Ich sage immer heutiges Indien, weil sich die Grenzen natürlich immer im Laufe der Zeit verschoben haben, wenn wir 1000 Jahre oder 2000 Jahre zurückgehen würden. Im Austausch mit meinen indischen Yoga-Lehrenden habe ich immer wieder gemerkt, dass es ihnen ein großes Anliegen ist, Dinge weiterzugeben. Und diesen Schatz, den wir ja alle so sehr schätzen, all das Wissen, das hinter dem Yoga steht, all die praktischen Herangehensweisen, all die gedanklichen Instrumente, die uns der Yoga gibt, all dies Wunderbare, das wir sehr selber so sehr lieben, das uns am Herzen liegt, hatte ich immer das Gefühl, dass sie sich so sehr darüber freuen und gewertschätzt fühlen, wenn es weitergegeben wird. Und genau das ist mein ganz persönlicher Ansatz, wenn es dazu geht. Offen zu bleiben für die kritischen Hinterfragungen, die wichtig sind aus meiner Sicht. Und gleichzeitig auch zu schauen, was mache ich ganz persönlich? Und mit welchem Antrieb und aus welcher Intention heraus gebe ich die Lehren des Yoga weiter, die ich von meinen LehrerInnen lernen durfte, die sie an mich weitergegeben habe, weil ich gesagt habe, hallo, ich würde gerne von dir lernen, kannst du mich bitte unterrichten? Und sie dann glücklicherweise gesagt haben, ja, ich kann dich unterrichten. Und irgendwann auch gesagt haben, ich würde mich freuen, wenn du dieses Wissen an andere weitergibst, wenn du anderen davon erzählst, weil wir glauben, dass Yoga so ein großes Geschenk ist für viele Menschen und umso wichtiger ist es, dass es für so viele Menschen wie möglich zugänglich ist. Mir persönlich ist es auch wichtig, immer wieder Referenz zu ziehen zu dem, wo Yoga herkommt. Das heißt nicht, dass historische Sachen immer besser sind. Im Gegenteil, es gibt yogische Schriften, in denen das Geschlecht der Frau, das weibliche Geschlecht, sehr, sehr stark unterdrückt wird zum Beispiel. Und etwas, das wir in heutigen Zeiten genau anders sehen, hoffentlich, und versuchen zu ändern. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wo die Historie, nur weil es alt ist, nicht immer besser ist. Auch alles, was neu ist, ist natürlich nicht immer besser. Ist es besser, dass die Asana-Praxis immer gymnastischer, immer akrobatischer geworden ist, als sie vielleicht vor 1, 2, 3, 4, 500 Jahren war? Ist es besser oder ist es schlechter? Wir können es wahrscheinlich nicht abschließend beurteilen, denn die Yoga-Praxis versucht uns ja gerade aus dem Richtig- und Falschdenken herauszubringen. Die Wertschätzung und den Respekt versuche ich also mit Referenzen zu schaffen. Referenzen zu Schriften, die den Yoga versuchen zu beschreiben, wie dem Yoga Sutra, der Bhagavad Gita, der Hatha Yoga Pradipika, um nur drei von den heute sehr bekannten Texten zu nennen. Denn ich glaube, dass wir dadurch auch die Menschen, die wir unterrichten, immer wieder darauf stoßen und einen Hinweis geben, hey, guck mal, wir leben hier zwar in einer sehr modernen Welt, vielleicht sind wir gerade in der Großstadt in einem schicken Yoga-Studio, wo wir Yoga machen, aber schau doch auch mal hin, wo Yoga herkommt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil unseres Jobs als Yoga-Lehrende, dass wir uns selber und auch unsere SchülerInnen immer und immer wieder daran erinnern und darauf sensibilisieren. Mit anderen Worten, um zurückzukommen zu diesen Ideen der kulturellen Aneignung, es immer wieder eine kulturelle Wertschätzung sein zu lassen, so gut wir können. Ich hoffe, dass ich bald eine Expertin oder einen Experten zum Thema finde, den ich so sehr gerne hier in diesen Podcast holen möchte oder vielleicht sogar eine ganze Panel-Discussion eröffnen kann von Menschen mit verschiedenen Ansichten zu diesem Thema, damit wir in einen offenen und vor allem ergebnisoffenen Diskurs darüber gehen können. Wenn du Anmerkungen, Ideen und so weiter zu diesem Thema hast, dann freue ich mich so sehr, von dir zu hören. In vielen Fällen kannst du auch unter diesen Podcast posten. Bei YouTube geht das wahrscheinlich am allereinfachsten, wenn du das Video siehst. Aber auch bei Spotify und so weiter kann man Kommentare hinterlassen. Oder du schreibst mir einfach bei Instagram an Downdog Berlin. Ich freue mich immer sehr, Feedback von dir zu bekommen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, dass du hier Teil meines Podcasts bist.